Die Anmoderation fehlt heute ein bisschen, weil wir keinen Moderator haben, ganz schlicht und weg. Einige von euch waren ja schon hier gewesen, kennen vielleicht das Schema Datengarten. Kurzer Abriss über ein spannendes technisches Thema. Ich nehme heute mal das Thema, weil ich mich einerseits beruflich damit beschäftige und weil es auch immer wieder auftaucht und ich gefragt werde dadurch, wie misst man eigentlich Strom und vor allen Dingen, wie misst man Strom richtig? Als erstes fange ich mal kurz damit an, wer bin ich eigentlich? Ich bin der Charan, schon eine ganze Weile im Club. Ich glaube, jetzt sind es 23 oder 25 Jahre, irgendwie so Mitte der 90er. Und beruflich habe ich eigentlich Anlagentechniker gelernt im Schwermaschinenbau. Habe also so Trafostationen gebaut und also ein Krimskram, was in die Richtung Hochenergietechnik geht. Und habe dann so diverse Bildungssituationen durchgehabt über den Meistertechniker und bin dann in der Informatik gelandet, was ich jetzt so heute beruflich mache. Und dadurch hat sich quasi zwangsläufig ergeben, dass ich da dem Thema so ein bisschen drinstecke und weiß, wie das so ein bisschen funktioniert. Kurze Übersicht, was will ich heute eigentlich machen? Die Einleitung, da stecken wir schon mittendrin. Und dann mal die Frage klären, was ist denn eigentlich Wechselstrom? Für viele ist es ja eher so eine abstrakte Nummer. Irgendwie. Und gleich über den, was ist ein Wechselstrom, dazu kommt, wie misst man das eigentlich? Irgendwie. Und dann machen wir praktische Übungen. Ich habe da schon mal ein paar Geräte mitgebracht. Einige kennen das mit Sicherheit von zu Hause. Haben sich schon immer gefragt, was passiert denn eigentlich, wenn man unten einen Knopf drückt? Und dann messen wir. Und wir werden viel messen und wir werden viel falsch messen. Das verspreche ich schon mal. Und dann gucken wir mal, was macht man mit den Daten, wenn wir sie so lieb gewonnen haben. Einige haben ja bestimmt schon die Einleitung gelesen zum heutigen Datengarten. So, ich glaube, viele sagt der Begriff IoT was. Genau das wollen wir auch mit den Daten dann machen. Also wenn wir Strom gemessen haben, wollen wir es auch irgendwo speichern und gucken, was man da auswerten kann. Da gebe ich mal so einen kleinen Ausblick, was ich bis jetzt programmiert habe. Eine eigene Firmware für einen Mikrocontroller, der dann die Daten einfach irgendwo hinschiebt, kann man sehr einfach nachbauen. Das war das Hauptziel gewesen. Und dann stecken meint ihr schon mal mittendrin. Was ist Wechselstrom? Wechselstrom hat jeder zu Hause, bewusst oder unbewusst. Ich glaube, die Optik kennt jemand mit dem versteckten Schweinchen in der Wand. Da, wenn man da mal raufguckt, dann sieht man so vier Kontakte. Und da sieht man einen Kontakt oben, einen Kontakt unten. Das ist der Schutzleiter. Das ist ein Sicherheitsmechanismus. Der ist vorgeschrieben EU-weit. Und da sieht man die zwei kleinen Löcher da drin. Da kommt der eigentliche Strom raus. Der wird unterschieden zwischen links und rechts. Bei Wechselstrom eigentlich ein bisschen Quatsch, macht man aber trotzdem. Gipfelt dann darin, dass man sagt, eine Phase ist der Nullleiter und eine Phase ist der eigentliche Leiter, also die Phase, wie man sagt. Da liegt der Strom oder besser gesagt die Spannung an den Strom. Lassen wir später fließen. Das kurz zur Erklärung. Und das Ganze funktioniert mit Wechselstrom. So. Hier nochmal kurz, was da eigentlich so dran ist, drin ist. Und dann gucken wir uns eigentlich an, was ist denn Wechselstrom? Wechselstrom heißt erstmal, da passiert irgendwas, da wechselt irgendwas ständig. Unser Stromnetz, wie man eben schon lesen konnte, hat im Normalfall zu Hause 230 Volt. Diese 230 Volt wechseln 50 Mal in der Sekunde die Polarität. Und das tut es mit einer mehr oder weniger in Deutschland sauberen Sinusspannung, so wie sie hier dargestellt ist. Ich habe bewusst mal die Einheiten weggelassen, weil der Bezug dazu, zu dieser Sinuskurve, existiert sowohl im Strom als auch in der Spannung. Gucken wir uns gleich an, was das heißt. Also wenn jemand in Physik aufgepasst hat, dann weiß derjenige, da liegt eine Spannung an und wenn man dann Widerstand und einen Verbraucher anfließt, dann hat das einen Strom zur Folge. Und genau diesen Strom wollen wir uns angucken und damit kann man dann rechnen, wie viel Leistung kommt denn daraus. Die einfachste Formel, die man dazu findet, ist P für die Leistung und das ist gleich U mal I. Also die Spannung, in unserem Fall 230 Volt, das setze ich mal voraus. Und dann den Strom, den wir messen wollen. Als Beispiel unten die 230 Volt mal 10 Ampere, 2300 Watt. Das ist so das, was der heimische Wasserkocher meistens leistet. Wenn man da mal so drunter guckt, da steht da meistens immer irgendwas von 220 bis 240 Volt, 2400 Watt. Ist nicht ganz politisch richtig, müsste man sagen, weil eigentlich müsste man den Strom raufschreiben, den das Gerät braucht, in der Regel mal 10 Ampere, sodass man in diesem Beispiel zum Beispiel auf 2300 Watt kommt. Die 2300 Watt hört man auch, wenn er ein bisschen läuft. Jetzt nicht, weil das Wasser noch kalt ist, aber ist egal. So, und dann wollen wir eigentlich mal gucken, was passiert denn da eigentlich genau? Um das rauszukriegen, müssen wir natürlich Sachen messen. Für Messen gibt es dann so verschiedene Spannungen. Jeder hat bestimmt mal so Multimeter gesehen. Kann man in die Steckdose halten oder an irgendeinen Verbraucher und dann zeigt das Multimeter was an. Und das ist in der Regel Spannung. Strom ist ein bisschen schwieriger, weil Strom müsste man ein bisschen anders anschließen. Das kann man nicht einfach so reinstecken, sondern das muss man technisch gesehen in Reihe schalten zum Verbraucher. Also man müsste sich eine Ader nehmen, das Kabel aufmachen, das Messgerät dazwischen hängen und dann einschalten. Und dann kann das Messgerät den Strom messen. Ist ein bisschen kompliziert, ist auch nicht ganz ungefährlich, will man eigentlich nicht zu Hause machen. Und dann kam die Frage auf, okay, wenn man zu Hause unbedingt machen will, mit was will man es einfach machen? Da gibt es so ein paar Sachen. Es sollte einfach in der Handhabung sein. Kostengünstig, das auf jeden Fall. Wir wollen es ja selber bauen. Gut verfügbar, also am besten bei Amazon klicken oder bei jedem Elektronikhändler seiner Wahl. Da gibt es also diverse Vorlieben. Und natürlich, weil wir selber basteln wollen, für Mikrocontroller geeignet. Wenn man dann das Internet so ein bisschen abgrast, kommt man eigentlich bei zwei verschiedenen Sachen raus. Links sehen wir eine Art Spule, die misst den Strom indirekt, also berührungslos. Und rechts über einen Hallsensor. Das ist dann tatsächlich elektronisch eingebunden, was ich vorhin meinte, mit man muss das Kabel aufmachen, das dazwischen schrauben und dann muss der Strom über das Bauteil fließen. Das ist die rechte Variante. Links ist berührungslos, das legt man nur ums Kabel rum, das wird dann mit Magnetfeld gemessen. Und dann kommt man ganz schnell zur Erkenntnis, ungefährlich sollte das auch noch sein, womit dann die rechte Variante, wo man das Stromkabel aufschneiden muss, eigentlich de facto schon ausscheidet, weil mit 230 Volt will man zu Hause auf dem Basteltisch ehrlich nicht experimentieren. Klingt nicht viel, knallt aber ganz schön doll. So, dann sind wir bei denen gelandet. Das ist ein indirektes Messen, das wird über das Magnetfeld gemacht. Wenn man in Physik aufgepasst hat, weiß man, dass ein Strom auch immer ein Magnetfeld zur Folge hat. Und genau dieses Magnetfeld wird damit erfasst. In diesem Bauteil ist nichts anderes drin, als eigentlich eine Spule, die dieses Magnetfeld aufnimmt und in den Strom umwandelt. Und diesen Strom, der dann sozusagen rauskommt aus dem Gerät, das sieht man unten am Kabel, den kann man dann messen. Und das ist hervorragend geeignet für einen Mikrocontroller, um da kleine Sachen zu messen. So wäre ein Serviervorschlag. Das Bauteil, was wir eben gesehen haben, hat unten, das ist leider nicht auf dem Bild drauf gewesen, habe ich vergessen, den Klinkenstecker, wie man vom Walkman es kennt. Und da fällt sozusagen das Signal raus. Da kann man sich dann schön die Sinuskurve angucken. Sprich, man kann es 1:1 in den Mikrocontroller stöpseln. Ist sehr günstig und sehr billig aufzubauen. Und die Teile sind sehr präzise. Also sie haben knapp 1%, wenn man da ins Datenblatt anguckt. Nehmen wir das mal als gegeben, das ist unsere Messseite sozusagen, da kriegen wir unser Signal raus und dann fangen wir an zu spielen. Wir haben es an einen Mikrocontroller angeschlossen, wir haben einen Wasserkocher, wir haben den Sensor, dann messen wir. Erwartungshaltung wäre jetzt, wenn wir das anschließen, wir messen den Strom mit 2400 Watt, bei 230 Volt müsste der Strom 10 Ampere sein und vor allen Dingen es müsste sinusförmig aussehen, wie wir gelernt haben. Das ist eins von den Messergebnissen. Man erkennt, sieht so annäherungsweise sinusförmig aus, das, was das deutsche Stromnetz hergibt. Da sind so ein paar kleine Hopser drin, das sind Messfehler tatsächlich, weil so schnell gemessen wird, um möglichst genau zu messen. Und das ist ja schon mal cool. Was man aber feststellt, in der Grafik sind so rote Linien drin. Die werden Divider genannt, also Unterteiler. Eine von den horizontalen Linien stellt 10 Ampere dar. Jetzt stellt man aber fest, oh, die Sinus ist ein bisschen größer. Wenn wir jetzt unsere Rechnung von vorhin nehmen und gucken uns den Divider an, wo steht denn da eigentlich der Strom, also die maximale Spitze, dann stellen wir fest, oh Gott, 14 Ampere mal 230 Volt, das sind aber nicht irgendwie das, was wir haben wollten, unsere 2400 Ampere. Haut nicht ganz hin. Da taucht natürlich die Frage auf, okay, dann haben wir irgendwas vergessen. Da gibt es ein Problem. Also müssen wir nochmal messen. Hat ja vorhin schon versprochen, dass wir messen wollen. Großes Problem. Also stimmt irgendwas nicht. Unsere 10 Ampere, die wir erwartet haben, sind 14 Ampere geworden. Aus welchen Gründen auch immer. Also schlägt mal bei Wikipedia nach, der Mensch, der sag mal, oder technischer Laie ist. Und findet dann unter anderem so eine Grafik. Das ist spannend. Die ist super nummeriert. Man sieht einerseits unsere Sinuskurve in Rot und dann sieht man ein paar Pfeile. Ich gehe die jetzt mal der Reihe nach einfach durch und zwar der Pfeil Nummer 1, das ist sozusagen unsere Spannung, die wir messen, der höchste Punkt, also der Scheitelpunkt. Dann kommt die 2, das ist die komplette Amplitude über die 230 oder wenn wir beide Richtungen nehmen, also oben und unten, Plus und Minus, sage ich jetzt mal salopp, dann ist es eine Amplitude, die sozusagen der zweifachen Spannung entsprechen würde, also durch das Wie erklärt man das jetzt? Jetzt bin ich selbst kurz durcheinander gekommen. Also dadurch, dass wir eine Wechselspannung haben, haben wir einen positiven und einen negativen Ausschlag sozusagen. Und wenn man richtig gegen Null misst, also einen Bezugspunkt nimmt, dann hat man einmal den Ausschlag nach oben, zum Beispiel 230 Volt, und den Ausschlag nach unten in den negativen Bereich minus 230 Volt. Das ist dann die komplette Amplitude. Wenn man nur die 1 nimmt, dann ist es der tatsächliche Wirkbereich, also unsere eigentlichen 230 Volt. Und dann kommt man zu Punkt 3. Und das ist der eigentlich interessante Punkt, der uns die Messung versaut hat. Das ist der Effektivwert. Jetzt ist, wenn man sich so eine Sinuskurve mal anguckt und sich die 1 anguckt, diesen Scheitelwert, da denkt man zuerst, wenn man die erste Grafik denken von der Steckdose, 230 Volt, also müsste der Scheitelpunkt 230 Volt sein. Ist er nicht ganz. Dadurch, dass es ein Sinusverlauf ist und die Hersteller diese Spannung als Effektivspannung angeben, sagt der Name eigentlich schon fast irgendwie, das ist der Wert, den wir effektiv messen können und der effektiv auch in Leistung umgesetzt wird. Wenn man jetzt diese Sinuskurve, wenn ich meine Maus finde, wo ist sie denn? Da, diese Sinuskurve mal nehme, hier ist diese eigentliche oder die eigentliche Effektivspannung oder Effektivstrom, dann könnte man jetzt hier oben diese Kappe mal nehmen. Ich sage es jetzt mal ganz vorsichtig, laienhaft, ist mathematisch nicht ganz richtig, man möge mich bitte nicht hauen, und schmelzen die mal weg und legen die an den Seiten hier an. Dann erhält man eine Fläche und das ist die Fläche, die effektive Fläche, die die Sinuskurve sozusagen umsetzen kann in Leistung oder nicht umsetzen kann, sondern das, was dann nicht ganz der arithmetische Mittelwert ist, sage ich mal vorsichtig. Das ist wichtig zu wissen, weil wir sind ja vorhin, wenn man es nochmal kurz im Hinterkopf hat, wir hatten 10 Ampere erwartet und haben 14 Ampere rausgefunden. Das war ein bisschen doof gewesen. Hängt genau damit zusammen. Es gibt einen mathematischen Zusammenhang zwischen diesem Spitzenwert oder diesem Scheitelwert und der Effektivspannung. Und dieser mathematische Zusammenhang ist einfach Wurzel 2. Sprich, wenn wir diesen Scheitelwert nehmen und diesen durch Wurzel 2 rechnen, kommen wir auf den Effektivwert. Umgekehrt natürlich genauso. Also könnte man die erste Rechnung mal anstellen. Nehmen wir die 230 Volt, ist ein Effektivwert. Nehmen wir mal Wurzel 2. Dann kommen wir auf sagenhafte 325 Volt, die wir eigentlich zu Hause haben. Technisch gesehen. Als Spitzenwert. Genau das gleiche passiert auch mit dem Strom. Nehmen wir jetzt unseren Strom, die 10 Ampere, die wir erwartet haben, das ist ein Effektivwert, der angegeben worden ist, und nehmen den auch wieder mal Wurzel 2, kommen wir komischerweise auf unsere 14 Ampere oder genau genommen auf 14,14 Ampere. Wenn man das jetzt so wieder alles so zurechtnudelt, sage ich mal, und jetzt mal das nehmen, was wir eigentlich gemessen haben, also erstmal merken, alle Angaben sind Effektivwerte, keine Spitzenwerte, wie wir eben gelebt haben. Und man muss ein bisschen mehr rechnen, um auf das eigentliche Ergebnis zu kommen. Also sieht unsere Formel eigentlich aus, wenn wir jetzt unser Messwert von vorhin nehmen, die 14 Ampere, die wir in dieser Sinuskurve, in diesen Graphen drin hatten, vom Messwert, und teilen den nochmal durch Wurzel 2, kommen wir auf unseren eigentlichen Effektivwert vom Strom. Und dann stimmt plötzlich unsere Gleichung wieder. Wir können unseren 230 Volt mit dem Strom messen, also mit dem gemessenen Strom, wenn wir ihn eintragen, und kommen dann letztendlich auf unsere 2400 Watt annäherungsweise. Ist nicht so genau, hängt aber nicht mit der Formel zusammen, sondern eher mit den Messwerten. Hier nochmal zur Erinnerung, das, was wir gemessen haben. Wir messen jetzt auch gleich nochmal tatsächlich, wie das in Wirklichkeit aussieht, in Echtzeit. Aber hier sieht man schon wieder, das schlägt oben Richtung 14 Ampere aus, sollte eigentlich 10 Ampere effektiv sein. Das ist jetzt nochmal die Formel ausgeschrieben mit den Werten, die wir gemessen haben. So, und jetzt messen wir mal kurz, muss ich mal das richtige Fenster finden. So, dann drücken wir mal die Play-Taste. Genau, da sieht man, da zittert schon ein bisschen, also kurze Erklärung, das ist im Prinzip der gleiche Graph wie vorhin, nur ein bisschen hochgezoomt. Ich kann nochmal ein bisschen ranzoomen. Jetzt sieht man ein schönes Rauschen, weil auf der Leitung nichts drauf ist, das sind so einfache Messfehler. So, und hier haben wir wieder unsere Divider. Hier ist 10 Ampere minus, 10 Ampere plus. So, was wäre jetzt die Erwartungshaltung? Hatten wir vorhin schon mal gehabt, kleiner Tipp. Was müsste rauskommen? Ich schalte einfach mal an. Ich glaube, das ist einfacher. So, das ist jetzt tatsächlich das, was am Wasserkocher passiert, stromtechnisch. Jetzt sieht man wieder, es schlägt weit aus, Richtung 14 Ampere. Da sind sie wieder. Mit den Werten wollen wir rechnen. Sieht wunderschön aus. Kann man stundenlang zugucken, habe ich zu Hause auch gemacht. Und vor allen Dingen, man kann alles Mögliche damit anstellen. Man testet alle Geräte durch und sieht dann so verschiedene Sachen, die da passieren oder nicht passieren. Wahnsinn. Wir haben geschafft, Strom zu messen. Wir haben geschafft, unsere Leistung auszurechnen. Hammer. Lassen wir so. Programmieren wir danach. Ist eine recht einfache Geschichte. Man muss eigentlich nur den Scheitelpunkt rauskriegen, also den Scheitelpunkt von dem Strom, den man gemessen hat. Den dann durch Wurzel 2 einfach rechnen und dann mal den Effektivwert von der Spannung, wie wir vorhin hatten. Zack, kommen wir auf unsere Leistung. Das ist zu Hause super spannend, wenn man da Verbraucher findet, die man eigentlich gar nicht mehr in Erinnerung hat, wie Videorekorder, Beamer, Tralala, alles, was so Standby hat. So, wenn man dann zu Hause so ein bisschen am Durchiterieren ist, was man denn jetzt so alles für Verbraucher hat, dann schließt man auch alles Mögliche an und dann stolpert man irgendwann über das. Das habe ich zu Hause auch gemessen. So sieht es bei mir zu Hause aus, wenn die Wohnung ruhig ist. Jetzt ist die erste Feststellung, was ist es nicht? Ist kein Sinus, ne? Ist kein Sinus, das ist echt doof. Wir haben vorhin aber eine Formel gehabt, die arbeitet aber mit den Sinus. Was machen wir da jetzt? Jetzt ist ja unsere ganze Formel so ein bisschen kaputt. Weil wenn wir jetzt das gleiche Messprinzip wie vorhin verwenden, ups, wenn ich meine Maus wiederfinde, dann ist hier unser Scheitelwert. Und wir rechnen mit denen, da kommen wir auf Leistungen, die da eigentlich gar nicht verbraucht werden, weil in anderen Bereichen wird gar kein Strom entnommen. Oh oh. Das ist jetzt eine interessante Aufgabe, die wir lösen müssen. Ein Lösungsansatz, das ist auch der praktikable Lösungsansatz, das, was wir im Hintergrund schon machen. Ich habe in den Graphen erstellt, sprich ich permanent oder messe permanent sozusagen das Netz ab und habe in diesem Bild 1000 Datenpunkte, die diese 1000 Datenpunkte entsprechen 40 Millisekunden. 40 Millisekunden sind 2 Vollwellen im deutschen Stromnetz, was mit 50 Hertz betrieben wird. Upp, wo ist es denn? Und mit 1000 Datenpunkten haben wir eigentlich für eine Vollwelle sozusagen 500 Datenpunkte, mit denen wir rechnen können. 500 momentanen Werte. Der Strom oder des Stroms, der da gerade fließt. Jetzt ist interessant, wie kommt man eigentlich jetzt mit so einem komischen Gebilde, so nenne ich es mal vorsichtig, was keine Sinuswelle ist, aber aus dem Netz kommt, was in der Sinuswelle betrieben wird. Ist eigentlich ganz einfach. Wir nehmen diese momentanen Werte und addieren die. Bilden so eine Art Durchschnitt, sage ich mal vorsichtig. Das ist mathematisch auch nicht ganz richtig, weil da auch ein bisschen Knopfhoff dahinter gehört. Aber vom Prinzip her wollen wir eigentlich wissen, was für Flächen stecken dahinter. Ich markiere die Flächen mal. Jetzt sieht man schon eigentlich, aha, okay, das sind die eigentlichen Stromwerte, das sind die Flächen, da stecken die Messwerte drin. Und dann kommen wir aufs nächste Problem. Wir haben Plus und Minus. Aber in beiden ist es leistungstechnisch gesehen immer eine Abgabe. Also nur weil der Strom in die andere Richtung fließt, heißt nicht, dass wir Leistung zurückkriegen, sonst hätten wir ein Perpetuum-Modem, sondern der einfach nur die Polarität gewechselt hat, aber die Leistung trotzdem verbraucht wird. Also müssen wir als nächstes, da fehlt eine Grafik, okay, eigentlich wollte ich woanders hin, Entschuldigung, das habe ich jetzt übersprungen. Jetzt bin ich durcheinander gekommen, ganz kurz. Genau, diese Flächen, die wir da haben, die muss man speziell zusammenrechnen, weil der Bezug immer noch zum Sinusnetz des Stromnetzes da ist. Und da muss man so ein bisschen aufpassen. Da gibt es so ein paar Fallstricke, hatte ich auch schon in den Topic erklärt gehabt, irgendwie wie diese berechnet werden. Also wir haben jetzt unsere 500 Messwerte pro Welle, sozusagen pro kompletten Sinusdurchgang, die wir addieren, dann den Durchschnitt davon bilden und dann daraus wieder den eigentlichen Strom errechnen. Letztendlich ist es eine einfache Flächenrechnung. Wenn man das jetzt technisch richtig umsetzen will, dann nimmt man alle Samples von einer Welle, bildet davon die Quadratsumme, also man nimmt jeden Messwert, multipliziert ihn mit sich selber, sozusagen bildet das Quadrat davon, alle 1000 oder 500 Messwerte, teilt das durch die Anzahl der Messwerte und von dem Ergebnis zieht man die Wurzel. Und dann hat man den Effektivwert vom Strom. Das funktioniert hervorragend. Sehr einfaches, simples Prinzip. Und grafisch, wenn man es darstellen würde, würde genau das passieren, dass wir das nach oben klappen. Das passiert interessanterweise schon in dem Moment, wo wir das Quadrat einfach davon bilden, weil Minus mal Minus ist Plus. Müssen wir uns ums Vorzeichen nicht mehr kümmern. Dann rechnen wir die Flächen zusammen und als nächstes haben wir den Effektivwert für den Bereich, den wir gemessen haben. Und genau das machen wir. So, jetzt hatten wir aber, das wollte ich auch nochmal zeigen, das habe ich jetzt völlig vergessen. Wir hatten vorhin den Wasserkocher gehabt, alle erinnern sich. Und wir haben den Föhn. Das hat man eben auch gesehen, was der Föhn eigentlich macht mit den verschiedenen Leistungsstufen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen hattet. Soll ich es nochmal zeigen? Guck mal. Wer hat den Unterschied gesehen? Und was war der Unterschied? Da fehlt was, ne? Genau, da fehlt exakt die halbe Sinuswelle. Und das ist das Problem, was ich vorhin erklärt habe. Also hier in dem Fall hat man es sofort gesehen, aber bei dem Konstrukt, was wir vorhin hatten mit diesem wild durcheinander gewirbelten Sinus, wovon nicht mehr viel so übrig war, das lässt sich dann nicht mehr berechnen. Bei so einem Graphen würde man noch berechnen können. Die nächste Frage, die mir gerade durch den Sinn kommt, woher kommt denn das eigentlich? Kann das jemand von euch sagen? Na, eigentlich benutzt es jeder zu Hause. Wenn man sich jetzt mal anguckt, der Wasserkocher ist ein schöner Verbraucher, der hat eine Heizwendel, steht 2400 Watt drauf irgendwie, also sprich, der nimmt so alles mit aus dem Netz, was man haben will und da steckt keine Elektronik drin, das ist der wichtige Unterschied. Wenn man sich jetzt so Computernetzteile anguckt, da steckt Elektronik drin, meistens sind es so Schaltnetzteile und sowas und die haben ein anderes Wirkprinzip. Die sind, wenn man es technisch ausdrücken würde, der Wasserkocher ist ein ohmischer Verbraucher, das ist ein ganz simpler Heizwiderstand, der nimmt sozusagen voll die Spannung mit und den daraus resultierenden Strom. Ein Schaltnetzteil ist dann ein bisschen effizienter oder versucht effizienter zu sein. Der sieht die Halbwelle kommen oder sieht den Sinus kommen und pickt sich sozusagen bestimmte Punkte raus und pulst den Strom und wandelt diesen gepulsten Strom über ein bisschen Elektronik in genau das um, was eigentlich gebraucht wird. Ein Computer läuft selten auf dem Motherboard, ich sag mal mit 230 Volt. Läuft da schon, aber nur einmal kurz meistens. Und diese Elektronik ist daran schuld, dass dieses Stromnetz eigentlich so ein bisschen versaut wird, sage ich mal vorsichtig. Dann kommt nämlich genau sowas raus, was wir vorhin gesehen haben. Das ist kein schöner Sinus, vor allen Dingen kein gleichmäßiger Verbrauch. Irgendwie. Also Kraftwerke zum Beispiel sind immer dazu geneigt, die erzeugen den Strom, die erzeugen den Sinus. Das ist durch die Generatoren bedingt oder Bauart bedingt. Und so eine unsymmetrische, nicht sinuslastige Belastung muss natürlich auch erzeugt werden. Sprich, der Rotor läuft im ungünstigsten Fall nicht rund, sondern hat so Stoßspitzen, nenne ich es mal vorsichtig. Das muss man sich vorstellen, als wenn anfängt, ein Fahrradreifen zu eiern. Der hat so mal kurz Kontakt mit dem Boden, dann hat er mal keinen Kontakt, also sprich, gibt keine Leistung ab, dann hat er mal wieder Kontakt mit dem Boden. Also eine extrem ungleichmäßige Belastung. Das ist natürlich für ein rotierendes Bauteil oder für das Stromnetz allgemein kein schöner Vorgang, weil technisch ist ein Sinus immer schön sauber. Da kann man nichts verkehrt machen, das lässt sich berechnen. Alles, was nicht wie ein Sinus aussieht, lässt sich nicht übertragen oder ist mehr Aufwand beim Übertragen. So, gucken wir mal. Bis hierhin erstmal kurz Fragen. Das muss ich mal ganz doof, weil das war jetzt versucht, ohne großartig technische Formeln mal so ein bisschen zu erklären, wie man sowas eigentlich zusammenschießen tut. Genau, ja, das habe ich vorhin, genau, weil so weit wollte ich nicht ins Detail gehen. Ich habe es auch noch mal einmal zum Angucken mitgebracht, wie so ein Strommesswandler aussieht. Ich würde es mal einmal kurz durchgeben. Kann man auch vorne aufklippen, um das Kabel reinzumachen. Also hier sieht man es genau, das ist letztendlich eine Spule, die man öffnen kann, die man dann um einen stromführenden Leiter sozusagen drumherum packt. Ich habe hier einfach mal einen Dreifachverteiler aufgemacht. Und dann. Weil es um den Strom geht. Also, wenn man sich die Bauart von diesem Sensor anguckt, das ist ein Eisenkern, den man öffnen kann und schließen kann. Und wenn man diesen Eisenkern schließt, ist es ein Ring. Und alles, was durch diesen Ring an Strom durchgeht, egal wo innerhalb des Rings, wird von diesem Eisenkern mitgenommen. Da ist der Luftspalt nicht, also weil es keine Leistungsübertragung in dem Sinne ist, ist der Luftspalt irrelevant eigentlich. Sondern da zählt tatsächlich nur, geht durch diesen Ring durch. Das reicht schon für diesen Fall. Welches Kabel? Ach so. Nee, gar nicht. Die Isolierung hält das Magnetfeld nicht ab. Also ist, da muss man sich eigentlich, wie wenn man sich mal so einen Permanentmagneten macht, das lässt sich von einem Stück Holz nicht ablenken oder abschwächen, sondern die Entfernung schwächt ab. Und das ist so berechnet, dass egal, wo man sich in diesem Kern befindet, man immer zum gleichen Ergebnis kommt. Ob man jetzt weiter rechts, weiter links, dann hat man da halt ein bisschen mehr im Eisenkern drin. Aber in der Gesamtheit ist die Fläche vom Durchgang sozusagen interessant und darin muss der Strom fließen. Das reicht schon vollkommen aus und ist auch präzise genug tatsächlich. Ja, kannst du gerne nochmal weiter rumgehen. Also, wenn man es ganz genau technisch betrachten würde, würde man eigentlich sagen, das ist ein kleiner Trafo. Trafo ist vom Wirkprinzip zwei Spulen, die sich gegenüberliegen, mit einem Eisenkern verbunden. Der Eisenkern ist dann der magnetische Übertrager oder der Energieübertrager. Und das Verhältnis von einer Seite zur anderen Seite, das Spulenverhältnis, also wie viele Wicklungen auf jeder Seite sind, bestimmt das Verhältnis, wie hoch oder niedrig transformiert wird. Wenn ich jetzt ein einfaches, simples Beispiel mal nehme, eine Seite hat jetzt 230 Wicklungen, das lässt sich super rechnen irgendwie, und die andere Seite hat 400 Wicklungen, dann könnte man, wenn man auf der 230 Volt Seite was anlegt, auf der anderen Seite sozusagen zu 400 Volt hochtransformieren. Oder nehmen wir das einfache Verhältnis 1 zu 2 zum Beispiel, damit könnte ich eine Spannung verdoppeln oder halbieren, je nachdem, in welche Richtung ich den Trafo betreiben würde. Und im Prinzip ist es das gleiche Wirkungsprinzip, dass man sozusagen eine Wicklung auf einer Seite hat und eine sehr hohe Anzahl von Wicklungen auf der anderen Seite. Und darüber kriegt man sozusagen dieses Magnetfeld gefasst und kann dann den Spannungswert entsprechend ablesen. Gibt auch Fragen? Ich hoffe, das war jetzt ja nicht zu viel gewesen. Jetzt muss ich mal ganz doof fragen, seid ihr alle so mitgekommen? Also vom Verständnis, was so in etwa passiert, also was zu Hause in der Steckdose passiert oder im Gerät entsprechend. So, ja, das freut mich. Genau, das war eigentlich auch schon der Hauptteil gewesen. Der nächste Teil ist eigentlich sehr kurz gehalten. Das habe ich nicht mehr geschafft, weil ich selber im Urlaub war. Das muss ich so on the fly mal so ein bisschen machen. Ist das Gerät, was ich entwickelt habe, Prämisse war, wie ich vorhin schon erklärt habe, ein möglichst günstiges Gerät zu bauen, nachbaubar, deshalb auch die Bauteilewahl entsprechend. Und herausgekommen ist, wenn ich es mal einfach abstöpsle, und wenn ich das Richtige abstöpsle, ist eigentlich so ein kleines Gerät, recht kompakt. Ich habe es mal spannungslos gemacht, das gebe ich auch gerne mal rum. Das ist letztendlich ein Gerät, was drei von diesen Stromsensoren verkraften tut. Also man könnte drei Messstationen anbauen über diesen Klinkenstecker, und verbaut ist ein ESP32, weiß ich nicht, ob Leute schon mal damit Kontakt hatten. Den kann man recht einfach, solide über die Arduino-Oberfläche zum Beispiel programmieren, da gibt es ein eigenes SDK für, das ist recht komfortabel. Oder man schnappt sich zum Beispiel Plattform.io und nimmt das SDK von Espressif direkt, damit ist es noch ein bisschen komfortabler, also macht mehr Spaß als mit der Arduino-Oberfläche, die vom Funktionsumfang doch ein bisschen limitiert ist. Und letztendlich, das Gerät ist von den Kosten her ungefähr bei knapp 40, 45 Euro, je nachdem, wo man seine Teile holt. Und damit kann man dann sozusagen drei verschiedene Messstellen aufbauen. Zu Hause bietet sich an, das ist in den meisten Haushalten oder in Familienhaushalten ein Drehstromanschluss, also drei verschiedene Phasen, die man dann genau nach dem Prinzip messen kann, wo dann entsprechend die Werte rausfallen, was man da eigentlich zu Hause verbrauchen tut. Und das bringt mich eigentlich schon zum nächsten Punkt, wenn wir schon so toll gemessen haben. Ups, bin ich. So, jetzt muss ich mal ein bisschen umschalten kurz. So. Wo man sowas eigentlich hinpacken kann. Also Ziel war das gewesen, ich wollte zu Hause auf jeden Fall wissen, was verbrauche ich denn an Strom? Und vor allen Dingen, was verbrauche ich an Strom, wenn ich nicht da bin? Und dadurch ist dann die Firmware entstanden und die kann unter anderem die Daten per MQTT weiterpupsen oder direkt auf einer Web-Oberfläche auf dem Gerät. Das ist das hier, was man hier zum Beispiel sieht, dass es direkt auf dem Gerät passiert. Das ist jetzt kein großartiger Technik-Fu oder sonst irgendwas, sondern das ist der Graph, der das Gerät direkt oder welches das Gerät direkt aufgenommen hat, die Messwerte. Nur nochmal grafisch aufbereitet in Echtzeit sozusagen. Macht sehr viel Spaß damit zu Hause rum zu experimentieren und zu gucken, was passiert denn da eigentlich. Und trägt sehr viel zum Verständnis auch mit dabei, gerade wenn man in dem Thema nicht drinsteckt, da mal sich mit zu beschäftigen, warum das so ist. Das ist auch meine Empfehlung, wer da wirklich Interesse dran hat, weil das jetzt ein sehr kurzer, sehr relativ untechnischer Abriss war über das Thema, sich da echt mal Wikipedia zu schnappen, wie vor allen Dingen diese Zusammenhänge sind zwischen Effektivwert und den verschiedenen Wellenformen. Da lohnt sich bei Wikipedia als kurzes Schlagwort Formfaktor und Elektrotechnik. Da landet man eigentlich genau da, wo wir jetzt eigentlich gelandet sind. Was passiert, wenn, wie, wo? Sehr zu empfehlen. Genau, und ich hoffe, der Rechner hat es jetzt so weit gepackt, dass ich mal gucken kann. Ah, hier ist auch nochmal was Interessantes, habe ich jetzt ganz vergessen vorzustellen. Wie diese Rechnung eigentlich funktioniert, das kann ich nachher auch gerne mal weitergeben, weil hier kann man so ein bisschen rumspielen. Das ist einmal, wie unschwer zu erkennen, der komplette Sinus, irgendwie, der hier dargestellt wird. Und hier oben kann man so Sachen eingeben, zum Beispiel bei einem Effektivwert von 10 Ampere, was unser Wasserkocher hatte. Wie ist jetzt da der Spitzenwert und wie sehen die Werte eigentlich dazu aus, zu welchen Zeitpunkten, also bei wie viel Grad passiert was, wo, wie, weshalb. Und hier kann man auch rumspielen, wenn man jetzt zum Beispiel mal sagt, hier wird der Strom unterbrochen für den Zeitpunkt, zack, wie änderten sich dann hier unten der eigentliche Messwert, also wenn man wieder diese ganze komplette Leistung, diesen ganzen Sinus etc. pp. Nimmt und fehlt jetzt dieser kleine Abschnitt, also wir tun mal so, als wenn wir irgendeine Elektronik oder irgendein Netzteil wäre, was da irgendwelchen Blödsinn drauf macht. Da kann man einfach mal ein bisschen rumspielen, macht sehr viel Spaß. Es gibt auch ein paar interessante Aha-Effekte, die kann ich auch mal gerne zeigen. Zum Beispiel ein Aha-Effekt ist, was wir vorhin gesehen hatten, wenn so eine komplette Halbwelle fehlt, würde man ja fast so erwarten, ah, guck mal, da ist irgendwie nur noch halber Strom bei einem Effektivwert von 10. Wenn die Halbwelle fehlt, da kommt aber kein Effektivwert von 5 raus, sondern von 7. Viel Spaß damit beim Ergründen bei Wikipedia, warum das so ist tatsächlich. Hat einfach damit zu tun, die Wurzel 2, die sagt eine ganze Menge dazu aus. Wenn man das mal verstanden hat, dass die Effektivwertberechnung über Wurzel 2 funktioniert, das versteckt sich auch hier in der Formel, die hier passiert, das Summenquadrat, dann versteht man auch gleich die Gewichtung, woher das eigentlich kommt. Und dann ist man auch relativ schnell dabei, wieso da 7,07 Ampere rauskommt. Das kann man eigentlich sich schon fast im Kopf überlegen, wenn man mal den Kehrwert von Wurzel 2 benutzt. Da kommt man nämlich auf 0,707. Und das ist genau dieser Wert, der unter anderem auch da drin steckt. Da lohnt sich tatsächlich eine kleine Exkursion. Kann ich nur jedem empfehlen. Den Links verlinke ich auch nochmal später, dass man da vielleicht ein bisschen selber da rumspielen kann. Aber wir wollten zum eigentlich anderen. Ups. Bisschen doof hinter einzutippen. Das, was ich letztendlich gemacht habe, ist das, was hier zu Hause passiert. In der Zwischenzeit habe ich zu Hause komplett autonom irgendwie so eine Art Smart Home zusammengebaut. Nenne ich es mal vorsichtig. Also kann zu Hause alles steuern. Und unter anderem fällt hier sowas bei raus, dass ich in Echtzeit sehe, was passiert denn da endlich gerade leistungstechnisch. Zu Hause kann man unschwer erkennen, da arbeitet gerade der Kühlschrank. Können uns das auch noch mal ein bisschen anders angucken. Hier sieht man den Graphen, ist leider ein bisschen dunkel. Da können wir ein größeres Stundenintervall nehmen. Wir können noch größere Stundenintervall nehmen, da sieht man, wie der Kühlschrank arbeitet. So, und da sieht man zum Beispiel, vorhin war ich noch zu Hause, der Kühlschrank hat gearbeitet, die Monitore waren an und das zeichnet das alles im Hintergrund auf. Das kann man auch sehr einfach über MQTT bauen. In Verbindung mit Node-RED, sehr zu empfehlen, kann man zu Hause sich seinen Home, Smart Home bauen und gucken, wie geht es eigentlich, den zu Hause steuern, Abwesenheit und so. Kennt man ja den ganzen IoT-Quatsch, sage ich mal vorsichtig. Gerne dazu auch nochmal, wenn Interesse besteht, einen Vortrag, wie man das so zusammenbaut. Möglichst einfach, auch wieder kostengünstig und vor allen Dingen ohne großartig schlimmes technisches Vorwissen zu haben. Das ist, glaube ich, eher der spannende Aspekt dabei. Genau. Und das Gerät, was ich entwickelt habe, ich habe es leider noch nicht geschafft, das auf GitHub irgendwie komplett reinzuwerfen, sprich die Schaltpläne und den Source Code, der auch noch dokumentiert ist, wie es genau berechnet wird, ist im Source Code dokumentiert. Lohnt sich auch ein Blick rein fürs Verständnis. Funktioniert nach dem gleichen Schema, wie ich es vorhin durchgesprochen habe, also ist direkt daraus entstanden, müsste man eigentlich sagen, wie die Leistung berechnet wird. Genau. Kommt demnächst dann auch noch, Link kommt dann auch noch vorbei. Jo. Dann wieder der nächste Punkt, Fragen. Ich sehe jetzt nur eine Menge verwirrte Gesichter, die sich nicht trauen zu fragen, tatsächlich. Ich habe mit mehr Fragen eigentlich fast gerechnet.
Kannst du jetzt die einzelnen Geräte unterscheiden in deinem Kopf, oder ist das
Das wäre wahrscheinlich der nächste interessante Spaß, aber ich scheue mich noch ein bisschen vor KI. Also man kann tatsächlich sehen, also hier sieht man Sätze, ist ein bisschen ungünstig, dass was anderes noch mit dabei ist, aber man sieht halt genau, wann der Kühlschrank mit welcher Leistung anspringt. Der Kühlschrank verbraucht etwa, wenn er angesprungen ist, 100 Watt und diesen Sprung sieht man tatsächlich. Wenn jetzt nebenbei noch andere Geräte läuft, dann verschiebt sich das natürlich nach oben, dann sieht es ein bisschen anders aus. Wenn die auch noch mitlaufen, dann sieht es sehr hektisch aus auf den Graphen, dann sind das hohe Aufschläge eher.
Hallo.
Bei mir zu Hause messe ich leider nur eine Phase. Ich habe einen schönen 63 Ampere-Anschluss. Der geneigte Nerd wird wissen, was das ist. Ist eigentlich nicht viel, aber schöner wäre drei Phasen gewesen. Das hätte mir die Entwicklung einfacher gemacht zu Hause. Oder wurde mir in Zukunft noch, weil das Gerät eigentlich dafür ausgelegt ist, wie man sieht, es hat drei Anschlüsse. Ich will eigentlich drei Phasen gleichzeitig messen und dann kann man auch noch mehr Krimskram, sage ich mal, machen, um Sachen rauszukriegen. Okay. Was noch ganz wichtig ist, weil auf die Frage habe ich eigentlich gewartet, wieso ich keine Spannung messe. Die einfache Hoffnung besteht, dass unser Stromnetz stabil ist bei 230 Volt. Das sind dann tatsächlich, wenn man das Thema richtig weit treiben will, dann kommen dann noch so spannende Faktoren dazu. A, erstmal die drei Phasen, was ich eben erwähnt habe. Und dann vor allen Dingen die Zusammenhänge zwischen den drei Phasen. Was passiert denn da eigentlich, wenn ich da irgendwo was anknipse? Irgendwie. Und da kommt man dann auch sehr schnell zu Fachbegriffen, wie zum Beispiel Cosinus Phi. Das ist die Verschiebung. Wenn wir die Sinuswelle der Spannung nehmen, dann folgt der Strom in der Regel der Sinuswelle so halbwegs. Wenn das nicht mehr übereinstimmt, dann gibt es eine Phasenverschiebung, sprich der Sinus vom Strom verschiebt sich nach vorne und nach hinten, je nachdem, was für eine Last es ist. Zum Beispiel kapazitive Lasten verschieben den Cosinus oder den Sinus nach vorne, sprich wir haben einen blöden Cosinusfaktor und induktiv verschiebt ihn nach hinten. Das ist insofern interessant, wenn diese beiden Sinuskurven sich nicht überlagern, dann wird Leistung oder der Fachbegriff dafür ist Blindleistung. Der Name sagt eigentlich schon recht viel. Also es muss Leistung für etwas oder es wird Leistung für etwas aufgebracht, was tatsächlich nicht verbraucht wird. Klingt jetzt ein bisschen bescheuert, ist es letztendlich auch, aber wenn man diese zwei Sinuskurven übereinander legt, irgendwie mit dieser Phasenverschiebung und rechnet diese Werte tatsächlich zusammen, dann sieht man, dass der Leistungsgraph kein Sinus mehr ist, sondern irgendein Gebilde dazwischen, was so kleine Höcker hat, sage ich mal vorsichtig. Und dann fragt man sich, wo ist denn die restliche Leistung abgeblieben? Und diese restliche Leistung wird sozusagen im Energienetz aufgebraucht. Es gibt da Blindleistung und Scheinleistung. Das sind sozusagen vom Verbraucher nicht abgenommene Leistungen, die das Stromnetz aber aufbringen muss sozusagen oder das Kraftwerk tatsächlich aufbringen muss. Das sind dann aber technisch gesehen schon ganz weit vorne, sage ich mal, um sowas zu berechnen. Also berechnen an sich ist nicht schwer, aber um da interessante Informationen rauszukriegen. Das ist für einen Privathaushalt relativ uninteressant, weil Privathaus ist mein Kleinverbraucher, da passiert nicht so viel. Wenn ich jetzt aber so größere Firmen denke, oder jetzt zum Beispiel die Fusion, da hat man auch einen ordentlichen Stromverbrauch von bis zu 4 bis 7 Megawatt hatten wir letztes Jahr oder vorletztes Jahr, glaube ich, gehabt. Und da ist dann schon interessant, auf diesen Cosinus Phi mal einen Blick drauf zu werfen, weil man da plötzlich in Blindleistungen, die nicht umgesetzt werden, in Bereiche kommt, wo man dann feststellt, okay, man hat da 7 Megawatt reingepumpt und plötzlich ein halbes Megawatt geht da in Blindleistung irgendwo flöten, weil dieser Cosinus Phi nicht hinhaut irgendwie. Und wenn der Energieerzeuger sowas zum Beispiel mitkriegt, weil er muss die Energie ja aufwenden, kann sie aber nicht abrechnen, da es keine Wirkleistung ist, dann installiert er einen Blindleistungszähler. Sprich, dann verbraucht man da irgendwas und diese Blindleistung gibt es einen extra Zähler und das rechnet er dann richtig teuer ab. Weil das Energie, die er eigentlich für Nothing aufgewendet hat, also muss der Gas verbrauchen, Kohle verbrauchen, was auch immer. Irgendwie. Und das ist dann interessanter Aspekt, aber das sind dann Bereiche technisch, wo es dann A, erstmal interessant wird, aber auch sehr, sehr aufwendig. Weil man muss dann gucken, dass die Phasenversätze von den Messgeräten hinhauen, etc. pp. Und dass die auch wirklich genau sind, um sowas messen zu können. Kann man auch mal gerne einen Datengarten zu machen. Also wer da knallhartes Nerdinteresse hat, gerne melden.
Und zwar dein Mikrocontroller, der ist ja jetzt an die Steckdose angeschlossen, wenn ich das richtig gesehen habe. Warum? Also braucht er so viel Leistung? Nicht wirklich, oder?
Eigentlich war vorgesehen gewesen, diesen Mikrocontroller, also an dem Gehäuse ist es jetzt nicht verbaut, das ist mit einem 3D-Drucker gemacht, der hat hinten eigentlich noch eine Hutschienenhalterung. Sprich, der ist dafür gedacht gewesen, mal in den Schaltkasten zu Hause, hat ja jeder hoffentlich, irgendwie einzubauen, fest zu installieren. Und deshalb ist da eine 230 Volt Netzteilversorgung mit drin, dass man den im Schaltschrank rein theoretisch an 230 Volt oder auch praktisch anschließen könnte und den damit versorgen könnte. Dafür ist es vorgesehen. Also, ich weiß nicht, wo es gerade ist, aber wenn man den Deckel mal aufmacht, dann sieht man da innen drin auch so ein kleines böses Schaltnetzteil, was auch das Stromnetz kaputt macht. Irgendwie. Und genau das steckt so als Kompaktgerät drin. Und es ist natürlich auch interessant mit einer eigenen Stromversorgung, um so ein Ding mal irgendwo hinzuwerfen und mal selber zu messen. Man könnte auch einen Akku dranhängen, also das Gerät verträgt auch 3,7 Volt. Zufällig ein Lithium-Ionen-Akku so ungefähr. Läuft damit auch komplett autark und damit kann man unterwegs auch mal messen, wenn man es dann unbedingt will.
Okay, danke.
Ja. Da hinten gibt es noch eine Frage.
Du hast jetzt öfter gesagt, das Stromnetz kaputt machen durch diese Elektronikregler. Also ist das wirklich ein Problem? Oder ich meine, ich würde jetzt mal sagen, die werden wahrscheinlich mehr. Ne?
Also, es spielt in Privathaushalten tatsächlich eher weniger Problem, nur wenn man vielleicht die Gesamtheit der Privathaushalte nimmt. Irgendwie ist dahingehend aber auch nicht so kritisch, weil wenn man Privathaushalte gegen tatsächlich industrielle Stromabnehmer mal gegenhält, wie jetzt zum Beispiel irgendwelche Betriebe, die zufällig Hochöfen haben oder große Firmen, die jetzt so einen riesen Maschinenfuhrpark haben, da ist es tatsächlich interessant. Da sind die Geräte in der Regel auch so ausgelegt oder müssen so ausgelegt werden, dass sie genau das nicht machen, dass sie versuchen, das Netz gleichmäßig zu belasten unter widrigsten Umständen, weil einerseits dieses Stromnetz kaputt machen, was wir vorhin gesehen haben mit diesen sehr krummen Sinuskurven, hat genau den gleichen Effekt, was ich eben meinte mit diesen Phasenverschiebungen und Blindleistungen. Also spielt da alles so ein bisschen zusammen. Also es gibt da sehr komplexe Zusammenhänge und da ist man in der Zwischenzeit bemüht, genau das zu unterdrücken. Da gibt es dann diverse elektronische Vorschaltgeräte, whatever, da gibt es eine riesen Palette für, um sowas zu kompensieren. Da kommt noch eine Frage.
Diese Sensoren an den Mikrocontroller, werden die digital oder analog angeschlossen?
Die werden analog angeschlossen und hängt aber ein DA-Wandler drin, also ein analog-digital-Wandler. Das ist vorhin die Schaltung, die ich gezeigt hatte, die ist halt so ein ganz kurzer Abriss eigentlich. Zip. Wo ist es da? Genau. Das links auf der Schaltung sieht, wenn wir das mal kurz durchgehen wollen, eigentlich der Kopfhöreranschluss, also der Klinkenstecker. Und rechts auf der Seite sieht man einmal die 5 Volt, die jetzt, wo ist das? Die 5 Volt, das können auch je nach Mikrocontroller 3,3 Volt sein. Interessant sind aber diese zwei Widerstände. Diese zwei Widerstände, wenn sie gleich groß sind, teilen die Spannung einmal. Das ist sozusagen unsere Mittellinie, sage ich mal salopp gesagt. Unser Nullpunkt und dann hängt, also hier haben wir unseren Nullpunkt, unseren imaginären gedachten Nullpunkt, den wir verschieben. Hier ein Kondensator zum Stabilisieren, der einfach nur versucht, die Spannung, die hier erzeugt wird, zu stabilisieren. Und dann schicken wir das über den Klinkenstecker durch diese Spule durch, sage ich mal, diese Spannung. Und diese Spule was wir vorhin hatten, funktioniert wie ein Trafo, also wie ein kleiner Energieerzeuger. Und durch dieses Spannungsanheben mit diesem Spannungsteiler kann dieser Energieerzeuger sozusagen um diese Spannung pendeln in der Sinusform. Das ist einfach, hat damit zu tun, würde ich diese Spule jetzt direkt anschließen. Diese Spule würde auch eine Plus-Minus-Spannung erzeugen. Also sprich, je nach Verhältnis würde die halt plus 5 Volt, minus 5 Volt in diesen Rahmen der Sinusschwingungen folgen sozusagen. Aber minus 5 Volt, das vertragen die meisten Mikrocontroller nur einmal ganz kurz. Deshalb diese kleine Trickschaltung, diese Spannung einmal anheben und dann sozusagen da drauf die andere Spannung, die gemessen wird, zu modulieren. Also verstehst du so ungefähr, was ich meine?
Das heißt, ich könnte also auch von diesen Sensoren genauso viele anschließen, wie der Mikrocontroller digitale
Inputs genau.
hat. Also könnte ich zum Beispiel das auch erweitern und praktisch hinter jeder Sicherung.
Genau, das ist das, was sie mit der Platine gemacht hat, nur irgendwann hat man dann ein Rechenzeitproblem. Also entweder gehen einem die Eingänge aus, man will mehr messen, oder der Mikrocontroller, da er permanent mitrechnen muss oder sollte, um ein vernünftiges Ergebnis zu erzielen, hat irgendwann nicht mehr die Leistungsreserven, um mitzurechnen. Das passiert natürlich auch schnell.
Würde man das dann eigentlich auch mit einem ESP8266 hinbekommen oder ist er zu langsam dafür?
Kann man machen, also der ist rechentechnisch auf jeden Fall schnell genug. Der hat nur einen großen Makel, und zwar der Analog-Digital-Wandler, der macht einmal nur 10 Bit, also Schlafmethode 1024 Werte kann er nur erfassen. Und das aber auch nur von 0 bis 1,1 Volt. Also es ist ein extrem kleiner Spannungsbereich. Und da hat man dann schon eher mit Rauschen und Ähnliches zu kämpfen. Während der ESP32 zum Beispiel, der kann bis VCC messen, also bis 3,3 Volt, bis zur Betriebsspannung. Und der macht unter anderem 12 Bit, was dann schon eine höhere Auflösung zulässt unter anderem. Und alles eliminiert, was man eigentlich, oder ich gerade eben aufgezählt habe, was so ein bisschen problematisch ist. Weil in so einem kleinen Bereich eine 1,1 Volt ist halt blöd zu messen. Das tut man sich auch ein bisschen schwer zu Hause mit Messgeräten, das nachzuvollziehen oder Ähnliches, macht keinen Spaß. Und abgesehen davon, der ESP8266 ist extrem empfindlich, was den Analogeingang angeht. Also nicht empfindlich, dass er so eine hohe Auflösung oder sowas hat, sondern da reicht mit dem Finger anfassen und dann ist der leider kaputt. Der ist nicht dafür gedacht gewesen. Der ist, glaube ich, dafür gedacht gewesen, um Batteriemonitoring zu machen. Und dafür ist er eigentlich völlig ausreichend. Aber da hat der Hersteller in der neuen Version nachgebessert. Sehr zu empfehlen, auf jeden Fall. Vor allen Dingen preislich keinen Unterschied mehr.
Hast du mal das verglichen mit integrierten Strom-ICs?
Auf Arbeit habe ich es mal verglichen. Haut so ungefähr hin. Es gab noch Probleme, ich weiß nicht. Vorhin hatten wir kurz mal den Föhn dran gehabt, wo ich gefragt habe, da fehlt irgendwas auf dem Bild. Und da hat man gesehen, dass man hat die obere Halbwelle gesehen, dann hat die aufgehört, die untere hat gefehlt und dann ging es weiter. Und das war so nach unten verschoben gewesen. Das ist genau eigentlich der eigentliche Makel dieser Schaltung, dass in solchen Konstellationen, also er misst letztendlich noch halbwegs richtig, aber wir haben eine Nullpunktverschiebung, dadurch, dass das Signal kapazitiv eingekoppelt wird und ein digitaler Filter drauf liegt, ist praktisch durch die fehlende untere Halbwelle verschiebt sich der Spannungsmittelpunkt nach unten. Ich kann es nochmal kurz zeigen, dann kennt man mal vielleicht. So, muss ich nur noch mal kurz umschalten. Achso, wo ist denn das Messgerät? Ohne das geht's nicht. Wäre schön, wenn es wieder zurückkommt. Sollte man übrigens nicht machen, wie ich es gerade mache, am offenen Gerät. So. Ja, die Firmware ist auch so gebastelt irgendwie. Wir können da gleich mal einen Blick drauf werfen. Der. Wo ist er? Da. So. Muss mal kurz das WLAN umstellen. Also das Gerät ist so ausgelegt, wenn. Dass es eigentlich für jeden anschließbar und bedienbar ist von der Web-Oberfläche. Also man kann sich da die Firmware als Binary fertig runterladen und kann sie tatsächlich online komplett konfigurieren, also sprich auf diesen Sensor einstellen und muss da irgendwie nicht den Compiler anwerfen oder sonst irgendwie schlimme Dinge am Rechner tun. So, jetzt sollte er das gefunden haben. Hoffe ich. Na, wo ist er da? So, aktualisieren wir nochmal kurz. Kannst du ja nochmal anwerfen, Ohren zuhalten. Ja, ich habe das Bild mal passend dazu angehalten. Jetzt sieht man das eigentliche Problem so ein bisschen. Normalerweise sollte die Halbwelle mit der Linie auf der Linie genau ja, liegen, sozusagen, weil die untere Halbwelle fehlt. Aber durch die Signaleinkopplung verschiebt oder wird das Signal nach unten verschoben. Normalerweise würde man, um es richtig präzise zu messen, nicht das Signal einkoppeln, sondern über so Leistungswiderstände messen. Ich nenne es mal vorsichtig Leistungswiderstände oder Shunts. Irgendwie, das sind so richtig große Widerstände, die passen auf den Tisch, die wiegen so mehrere Kilo, die vertragen auch richtig viel Leistung und die hängt man in Reihe vom eigentlichen Verbraucher. Und die haben einen irrsinnig kleinen Widerstand, also da fällt auch, wenn der Strom durchfließt, auch nur eine wahnsinnig kleine Spannung ab. Und diese Spannung verstärkt man dann einfach mit einem Operationsverstärker und das kann man dann direkt auswerten. Hat den Vorteil, dass man genau diese Effekte nicht mehr hat. Das wäre dann schön oben auf der Nulllinie. Man würde exakt oben die obere Halbwelle sehen und nicht durch die Einkopplung sozusagen das, was wir sehen. Weil wenn man mal genau aufpasst, dann sieht man, dass die Nulllinie ist von der oberen und von den unteren, wenn man die Flächen jetzt so betrachtet, genau die Nulllinie vom Signal, aber nicht vom zu messenden. Das ist so ein bisschen doof. Kommt aber letztendlich durch das Rechnen, was wir vorhin gemacht haben, vom Flächenanteil, aber auf annähernd dasselbe hinaus. Also sieht nicht schön aus, funktioniert aber trotzdem. Genau. So, wir wollten noch einen Blick kurz auf die Firmware werfen, hatte ich versprochen gehabt. So, und das ist letztendlich die Firmware, die kriegt einen eigenen individuellen Namen beim Booten. Unten sieht man auch schon Anzeigewerte, die im Sekundentakt irgendwie aktualisiert werden. Da können wir wieder unseren Klassiker nehmen. Sieht man, dass die Leistung hochgeht und wir jetzt auch bei ungefähr 10 Ampere landen. Die Geräte sind nicht ganz so genau, der Sensor ist sehr genau, 1% knapp, haut hier auch so ungefähr hin, aber hier ist es tatsächlich der Wasserkocher, der ungenau ist. Hersteller hat 2400 Watt draufgeschrieben, wir sehen, sind 2300 geworden, etwa Pi mal Daumen. Hängt aber auch damit zusammen, bei was für eine Spannung er betrieben wird, konsequenterweise. Genau. Den kann man eingeben, 29 Cent, da wollte ich gerade hinkommen. Es gibt so diverse Menüs, das Main-Menü hatten wir, aber das ist das Eigentliche, wo viele sich so ein bisschen schwer tun und dann den Computer anwerfen müssen, wenn man versucht, jemand das nachbauen zu lassen irgendwie. Und da gibt es halt die fertige Firmware und die fragt im Prinzip nur die Sachen ab, ohne dass man da am Computer den Compiler anwerfen muss oder sich den Source Code in dem Sinne besorgen muss. Kann man natürlich auch machen, aber hier kann man alles so schön eingeben, weil das ist einfach letztendlich nur das reine Datenblatt, was man da eingibt. Da kann man unten unter anderem auch seine 29 Cent für den Verbrauch eingeben, für die Kilowattstunde. Das ist, glaube ich, bei Vattenfall gerade der aktuelle Preis, wenn ich es richtig im Kopf habe. Der Grundversorgerpreis, das ist, glaube ich, 6 Euro noch was oder 9 Euro noch was. Das ist tatsächlich der Preis je Kilowattstunde, den man da eingibt. Das sind ja zwei getrennte Sachen, glaube ich. Ach so, ja. Okay, ihr habt so gesehen, ja. Genau, und hier gibt es unter anderem auch das Live-Menü und dann halt so ein paar schöne Sachen, dass man sich einen MQTT-Server einsetzen kann, das ist letztendlich ein Broker-System. Ich weiß nicht, kennt ihr MQTT, sagt es, oder ist es eine Begrifflichkeit? Irgendwie das ist letztendlich eine Art Börsensystem. Irgendwie, man kann Daten reinschieben, man kann Daten rausholen und das funktioniert über ein Subscriber-System. Also sprich, ein Gerät meldet sich an und sagt, ich will die Daten haben. Also man nimmt ein Topic zum Beispiel, ich zeige mal den Topic einfach an, das macht es, glaube ich, einfacher. Das Gerät sagt einfach, ohne dass man jetzt erstmal einen Content hat, ich will vom Topic her, man sieht es unten, MQTT-Topic und dann so ein kleiner Dings, ich will die Statistik mit dem Topic von dem Gerät haben. Irgendwie. Das Angerät, was tatsächlich die Messwerte liefert, meldet sich an und sagt, guck mal, ich habe den Topic und schiebt dann im Sekundentakt Daten rein oder was auch immer. Und alle, die diesen Topic abonniert haben, also subscribed haben, bekommen dann automatisch die Daten zugeschickt. Umgekehrt natürlich auch. Ist eine Art Broker-System, macht die Kommunikation zwischen IoT-Geräten unheimlich einfach und entspannt. Weil wenn man jetzt zum Beispiel in dieser Oberfläche, was ich vorhin gesehen habe, wo ich mir die Wohnung mit Steuere funktioniert genau auf diesem System. Also man meldet so ein kleines Gerät an, das hat den Topic, also hier Wohnung dort, tralala, Relais hast du nicht gesehen. Und unter diesem Topic ist es zu erreichen und das fragt letztendlich die Oberfläche ab oder kriegt die Information automatisch zugeschickt. Und das ist eine sehr einfache, sehr effiziente Infrastruktur. Ja, und dann die Klassiker, WLAN-Settings, man kann es über das Web updaten, also über die Webbrowser, über das Internet und dann natürlich noch Inputs dazu. Und das Ganze ist dann auch noch so ausgelegt, dass man, wenn man die Tastenkombination weiß und im richtigen Fenster ist, das ist dann auch als mobile Anwendung. Jetzt ist das Fenster ein bisschen zu groß, also man kriegt es auf dem Handy auch super angeguckt und installiert, ohne dass man da jetzt großartig technisches Vorwissen braucht. Dafür ist es ausgelegt gewesen, genau. Ja. Ich glaube, wir brauchen nochmal ein Mikrofon. Mikrofon-Mensch.
Also meine, ich stelle jetzt mal dazu keine Frage. Tut mir leid. Fällt mir jetzt nur gerade nochmal ein. Wenn man sich jetzt so ein Strommessgerät kauft oder aus der Bücherei ausleiht, kann man den trauen? Oder wie sind die so? Also ich habe da schon
die Erfahrung gemacht, dass sie schon... Das ist eine sehr schwere Frage. Für das, was wir uns jetzt angeguckt haben, wenn man den reinen Sinus misst, das ist relativ gut, das können eigentlich alle Messgeräte, unter der Voraussetzung, dass es ein Sinus ist. Wenn man aber dann in diesem Bereich mit den krummen Sinusen kommt, nenne ich es mal vorsichtig, denn da gibt es einen Begriff für True RMS nennt sich das. Also die tatsächlich über die Wellenform, die gemessen wird, eine Integration oder ein Integral laufen lassen und dann den richtigen Effektivwert ausspucken. Das sind in der Regel aber etwas höherpreisige Geräte, wenn es genau werden soll. Einfache Geräte kriegt man auch schon zu kaufen, wo sowas dann draufsteht. Auch so annäherungsweise der Wert rauskommt, den man sich erhofft, aber der immer noch recht unzuverlässig ist, sage ich mal. Da gehört schon ein bisschen mehr Technik. Also so kleine Multimeter zum Beispiel, die schreiben das immer gerne mal rauf, hier True RMS oder sonst irgendwas. Man kann nur hoffen, dass sie es machen, aber in der Regel machen sie es eigentlich nicht. Und das ist auch genau das Gleiche, wenn man sich diese Standardgeräte, was man immer für 5 Euro irgendwo kriegt, was man in die Steckdose steckt, und dann steckt man den Verbraucher rein und dann kommt da irgendeine Zahl hinten raus, ist im Prinzip das Gleiche. Also es hapert da unter anderem an vielen Dingen einmal die Auflösung, mit der es weggesampelt wird, oder wie die Schaltung funktioniert, um diesen Effektivwert an sich zu bilden. Da gibt es so verschiedene technische Varianten, aber immer wenn es dahin geht, dass es präzise werden soll, dann ist man mit einem 5-Euro-Gerät auf der falschen Seite. Also lässt sich auch schwer vergleichen, also gerade für den Heimbereich, weil man immer kein Gegenmessgerät hat, sage ich mal salopp. Wenn man jetzt irgendwie die Möglichkeit hat, wie ich, tatsächlich mal irgendwo zu messen in einem Labor, was ist denn jetzt das Richtige, wo bilden sich die Differenzen, dann sieht man die Unterschiede schon.
Also kann man so sagen, so am Wasserkocher funktionieren die eigentlich meistens alle.
Wasserkocher aber ist zuverlässig. Dann
zum Beispiel nicht, oder am Laptop,
Netzteil und so, genau.
Alles, wo die Elektronik so drin ist.
Ganz beliebtes Tatmotiv ist immer als Testobjekt das Computernetzteil unter Volllast. Irgendwie. Das macht erstmal das Stromnetz so richtig kaputt, das sieht furchtbar aus. Da ist das, was wir vorhin gesehen haben, richtig lecker gegen. Das sieht mehr nach einer Sinuskurve aus, aber Schaltnetzteile, die richtig viel Last treiben können, wie ein Computernetzteil, die geht ja teilweise, habe ich letztens gesehen, bis 800 Watt und schlimmer, die machen da richtig schlimme Sachen draus. Das sieht dann eher so aus wie ein Kamm, aber nicht ein Kamm, der irgendwie wie ein Sinus aussieht, sondern ein Kamm, der wie ein Block aussieht. Also ist wahrscheinlich sehr effizient, aber macht das Stromnetz kaputt.
Hast du mal gemessen, was das Gerät selber verbraucht? Hast du mal gemessen, was das Gerät selber verbraucht?
Das ist eine sehr interessante Frage, habe ich gemacht, oder nee, andersrum, habe ich versucht, aber das ist so furchtbarer Kleinleistungsbereich, wenn ich es mal so nennen darf. Also man sieht hier unten, jetzt hängt da gerade so gar nichts dran, jetzt hängt mich genau exakt das Gerät selber dran. Und jetzt sieht man unten, dass dann Wert bei minus 0,32, also 32 Milliampere zieht. Das ist jetzt so eher so Messungenauigkeit, wenn man überlegt, dass der Sensor 100 Ampere kann und wir sind gerade bei einer 30 Hundertstausendstel davon und die Auflösung aber eigentlich nur 4096 ist. Also dann erkennt man, dass das dann ein bisschen albern wird. Kann man machen, ist aber nicht zuverlässig auf jeden Fall.
Ich habe mal zwei so Geräte ineinander gesteckt, die haben zwar so einen integrierten SIC drin und er zeigte doch recht viel an. Ich habe da etwas an der Genauigkeit von dem einen Gerät gezweifelt.
Mir fällt gerade mal was ein, wir können tatsächlich mal experimentieren. Ich habe auch noch so ein böses Computernetzteil dabei. müssen wir wahrscheinlich eher so ein bisschen zoomen, tippe ich mal. Und das ist die Frage, ob das auch ohne Last geht. So, man sieht ja wieder das obligatorische Rauschen. Und da ist aber eigentlich nichts Schönes zu sehen. Dann machen wir mal was Einfaches. Und zwar hängen wir meinen Rechner mal zum Laden ran. Da sehen wir wahrscheinlich ein bisschen mehr. So, das ist das Ergebnis davon. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Geringfügig wahrscheinlich. Aber hier sieht man unter anderem diese Stromspitzen, während das Gerät Leistung aus dem Netz entnimmt. Das orientiert sich jetzt nicht wirklich an der Sinuskurve, aber orientiert sich letztendlich schon, wenn man sich die Abstände mal anguckt, dass die immer in so einer Halbwelle liegen. Also hier sieht man wieder die Divider, hier ist der mittlere Divider, hier zwischen würde sich eine Halbwelle befinden und man erkennt so ungefähr den Abstand. Man sieht halt, dass in den Scheitelpunkt vom Sinus, wo die Spannung sozusagen am größten ist, die meisten Netzgeräte oder Netzteile, Schaltnetzteile halt aufmachen und Leistung entnehmen und gleich danach wieder zumachen, um sozusagen möglichst effizient zu sein. Das sieht man jetzt hier genau, dass es in diesen Spitzen passiert. Jetzt wäre tatsächlich der Punkt interessant, wenn man es noch weiter treiben würde, parallel mal den Spannungsverlauf aufzunehmen, um diesen Zusammenhang aufzunehmen. Was aber ist technisch aufwendiger, macht das Ganze, also Prämisse war gewesen, es möglichst günstig zu machen. Langsam kommen auch Hersteller auf den Markt, die tatsächlich auch vernünftige Spannungsmessgeräte liefern, die irgendwie so für den Heimanwender praktikabel und vor allen Dingen vom Preis her handhabbar sind, sodass man das mal versuchen könnte, demnächst irgendwie parallel aufzuzeigen, wie denn da wirklich die Zusammenhänge sind. Also, dass man den Spannungsverlauf des Stromnetzes sieht und den eigentlichen Strom, wenn ein Gerät irgendwas entnimmt oder darauf arbeitet. Weil das ist jetzt tatsächlich ein bisschen zusammenhangslos. Interessant ist noch, wenn man über so ein Signal mal so eine Fourier-Transformation oder eine Frequenzanalyse laufen lässt. Das sind auch tolle Sachen. Habe ich jetzt hier nicht mit drin, hatte ich zu Hause mal spaßhalber gemacht. Man sieht dann tatsächlich von vielen Netzgeräten, auf welcher Frequenz arbeiten die zum Beispiel. Ganz beliebte Frequenz ist so in letzter Zeit anscheinend 100 Kilohertz. Und also man sieht dann, also in den Graphen ist es kaum wahrnehmbar, diese Peaks, aber wenn man eine Frequenzanalyse macht, dann sieht man, dass viele Geräte sich so um die 100 Kilohertz rumtummeln und das ist dann die Schaltfrequenz. Was man hier sieht, was hier in jedem Durchgang passiert, machen kleinere Ladegeräte zum Beispiel, Handy-Ladegeräte, die machen das sehr offensiv auf 100 Kilohertz zum Beispiel, also permanent aufmachen und Energie sich ziehen. Das sind dann aber so kleine Peaks, die sieht man hier nicht, die sieht man lustigerweise nur bei einer Frequenzanalyse. Noch Fragen?
Wie stellst du denn die WLAN-Settings jetzt ein?
Das kann ich auch gerne zeigen. Es gibt da so zwei Möglichkeiten. Also einmal, wenn das Gerät das erste Mal online geht sozusagen, man hat die Firmware geflasht, ist komplett nackig und man hat ein Dateisystem draufgepackt, um dieses WLAN-Interface irgendwie ein bisschen zu bespaßen, dann wird als erstes ein eigener AP aufgemacht mit einer Unique ID sozusagen. Also ich nehme einfach die MAC-Adresse, hänge was davor, das ist das, was man da liest irgendwie und da macht der ein AP drauf, dass man als erstes mit einem Handy oder mit einem Rechner, wie ich es jetzt gerade mache, aufs Gerät kommt und dann den oberen Teil, die eigentliche WLAN-SSID irgendwie sich angucken kann. Genau. Also so, dass man, wie es vorhin meinte, eigentlich unter allen Umständen irgendwie programmiert kriegt oder so. Also ich habe es bis jetzt immer nur kaputt gekriegt, wenn ich das Dateisystem geflasht habe.
Welches Backend nimmst du dazu, also hinter dem MQTT, um das zu grafen?
Achso, das ist ein Node-RED, der auf dem Raspberry Pi läuft. Das ist bei mir... überlegt hat, ob ich irgendwo ein Bild habe, aber habe ich jetzt nicht so direkt da. Also ich habe mir letztendlich mit einem Lasercutter einen schönen Holzrahmen gebaut, einen Raspberry Pi reingeklinkt irgendwie mit einem Display, den Standard-Display dazu und auf den Raspberry Pi läuft ein Node-RED und einem Postgres sozusagen, wo ich die Daten einfach wegschiebe, um die Graphen überhaupt erzeugen zu können und übers Jahr auch rechnen zu können. Man hat ja von gesehen, ich habe dann darunter auch noch den letzten Graphen gehabt, man konnte übers Jahr sich die Statistik angucken, wie viel habe ich jedes Jahr, jeden Tag verbraucht und sich dann seinen eigenen Stromverbrauch zusammenrechnen.
Und historische Daten, also wie oft hebst du die auf? Weil ich habe da sowas gebaut, dass der irgendwie alle 10 Sekunden was wegspeichert, aber da kommt dann eine Menge zusammen, wenn man
das in so eine relationale Datenbank tut. Ich speichere alle 15 Sekunden weg und rein rechnerisch hält es 4 Jahre. Also steckt eine 16 GB SD-Karte drin und rechnerisch 4 Jahre ungefähr, dann ist sie voll. Ich mache es aber so, dass ich zyklisch alles, was älter als 1 Jahr ist, einmal... Mehr braucht man auch nicht.
Deckt sich deine Berechnung mit dem, was du wirklich bezahlst am Ende, oder hast du da...
Das kriege ich jetzt so gerade raus. Ich habe hab angefangen vor 3 Monaten, also Anfang April habe ich damit angefangen zu spielen. So ein bisschen inspiriert von den Heise-Artikeln, die hatten damit angefangen, hat mir aber persönlich nicht gefallen, so technisch gesehen recht albern, weil die Idee war cool, aber für mich als jemand, der einen technischen Hintergrund dazu hat, nicht schön umgesetzt. Vor allen Dingen, weil es keine Einstellungsmöglichkeit gab, das Ding war nicht bedienbar, jede Änderung musste neu compiled und reingeschoben werden und daraus ist dieses Projekt eigentlich entstanden, Strom zu messen. Okay. Ja.
Ja, ungefähr die gleiche Frage. Also diese Strommessgeräte vom Stromanbieter, kann man die irgendwie auch soweit, also wie funktionieren die einfach richtig gut oder kann man die auch austricksen, dass die vielleicht, wenn man die...
Habe ich noch nicht angefasst, aber will ich auch nicht haben.
Aber ich meine, sind die, weil du jetzt auch sagtest, das ist halt irgendwie also diese Stromgeräte, die man so kaufen kann für mehr oder weniger Geld.
Das die Strommessgeräte so von den Smartmetern funktionieren in der Regel über die Schanz, die ich vorhin erwähnt hatte. Also man misst über Schanz, also Vorwiderstände. Ja. Vorwiderstände klingt ein bisschen drastisch, aber die sind auch drastisch, die können echt viel Strom ab, haben wahnsinnige Ausmaße, weil die auch ordentlich Leistung abkönnen müssen im Zweifelsfall. Und die sind sehr, sehr präzise im Messen. Also die kosten auch wirklich viel Geld. Und darüber wird gemessen. Darüber wird auch sehr genau gemessen. Die Smart Meter werden regelmäßig kalibriert. Ich glaube, alle 2 Jahre oder 4 Jahre gehen die zur Kalibrierung oder müssen zur Kalibrierung, rechtlich gesehen. Ob sie es machen, weiß ich nicht. Vielleicht haben sie dafür auch eine Software eingebaut. Aber die sind eigentlich schon recht verlässlich. Die machen in etwa das gleiche Messprinzip. Letztendlich.
Also ich weiß noch gar nicht, wie jetzt der Status ist inzwischen, aber noch sind die Smart Meter jetzt nicht überall.
Man hätte es gerne verpflichtend, aber ich kenne bis jetzt nur 2 Personen, die sowas haben.
Genau, also deshalb dachte ich jetzt auch eher die Geräte, die halt, also die alten Geräte,
wie diese. Achso, du meinst die Drehstromzähler hier, ja, das Ding, genau. Was da so rumkreist. Die sind kalibriert, das muss auch regelmäßig passieren. Wenn sie nicht mehr kalibriert sind, dann werden die auch sehr ungenau gerne. Manipulieren kann man sie, na klar, es gibt da so magnetische Wirkmöglichkeiten.
Also ich dachte jetzt auch eher nicht an dem Gerät selbst, sondern bei meinem Stromabnehmer, dass ich den halt irgendwie so trickreich den Strom abnehmen lasse, dass er da halt irgendwie nicht gemessen
wird oder so. Das Interessante ist, vorhin hatte ich ja über den Effektivwert geredet gehabt, wenn man mal so geschichtlich guckt, wie diese Effektivwert zustande gekommen ist, dann hat es sehr viel mit Trägheit von Messgeräten zu tun. Viele kennen bestimmt so aus alten Filmen noch diese Zeigerdinger und hast du nicht gesehen, was es da so gab? So fancy Vintage-Scheiß. Und die Geräte, die haben rein theoretisch jetzt diesen Spitzenwert, den ich vorhin erwähnt hatte, gemessen, aber die waren so träge, dass sie den Effektivwert angezeigt haben. Und dadurch kommt der ganze Spaß zustande. Also für mich könnte man einfach mit Spitzenwerten rechnen, das würde das Leben wesentlich einfacher machen. Aber man hat halt irgendwann mal vor 150 Jahren mit Effektivwerten angefangen, weil man nicht besser messen konnte letztendlich. Und die Drehstrommessgeräte oder Spulmessgeräte sind es ja letztendlich zu Hause, die bauen genauso auf diese Trägheit auf. Also egal, was du dir jetzt so stromtechnisch durchjagst, da musst du ja ganz schön Mühe geben, da bist du wahrscheinlich im Megahertz-Bereich, bis es mal irgendwann klappt. Aber letztendlich sind die auch so träge, dass die Wellenform integrieren und dann kommt ein vernünftiger Effektivwert raus. Aber man könnte es mal probieren, was passiert, wenn man so Netzteile im Megahertz-Bereich hat. Also die werden dann wahrscheinlich irgendwann ineffizient, aber irgendwann sagt dann wahrscheinlich das Spulmessgerät auch, nee, keine Lust mehr.
Gibt es eine Möglichkeit, dein Gerät zu kalibrieren irgendwie oder passiert das automatisch? Oder?
Automatisch nicht, weil jede Spule anders ist. Irgendwie, man kann über die Oberfläche eine indirekte Kalibrierung vornehmen. Irgendwie, das Problem ist halt, jeder zu Hause hat kein Kalibriergerät, sondern meistens immer einen Wasserkocher oder einen Föhn. Und dann kann man halt so auf plus minus 2-5% so halbwegs genau machen. Irgendwie, also wenn man weiß, was rauskommt. Wichtiger Wert ist tatsächlich, was kommt denn zu Hause aus der Steckdose, also die Spannung, weil die darf zwischen 225, 235 Volt in Deutschland schwanken. Das ist ein leistungstechnisch gesehen recht großer Bereich. Irgendwie, das macht fast, ich glaube, 3,5% fast aus. Habe ich jetzt nicht ganz im Kopf. Und 3,5%, das ist die Genauigkeit, die man zu Hause hinkriegen würde. Man kann sich ins Labor setzen, das mache ich zum Beispiel, und halte mal wirklich einen Wasserkocher ran und gucke, was passiert denn jetzt mit so einem Profimessgerät. Und darüber kann ich es kalibrieren. Ich habe hier auch in der Maske unten diesen Offset-Wert drin. Das ist sozusagen mein Kalibrierwert für die Spule, die gerade dranhängt, damit ich auf Null komme. Wenn keine Fragen mehr sind. Ja, hat mich gefreut, auf jeden Fall so einen kleinen Einblick zu geben. Ich hoffe, so ein bisschen Grundverständnis für das Ding an der Steckdose ist entstanden und was man damit machen kann oder nicht machen kann. Ich hoffe, so die ein oder andere Inspiration zum Nachbauen ist vielleicht mitgekommen. Auf jeden Fall gerne mich kontaktieren. Bin öfters mal im Club, wenn nicht die Leute wissen, einfach mal fragen. Die wissen, wie sie mich erreichen und darüber kriegt man auf jeden Fall Kontakt. Wenn nicht, ich bin noch eine halbe Stunde, Stunde hier. Gerne kurz in Kontakt.